Jonas Willert ist vom Fraunhofer Focus Institut und wird uns jetzt in die Geheimnisse der Indoor-Navigation einführen. Bin gespannt, welche Ergebnisse wir da oder was wir dabei jetzt lernen werden.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jonas Willaret. Ich bin vom Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme, Focus in Berlin ist das. Und meine Abteilung ist die Abteilung für vernetzte und automatisierte Mobilität. Was wir eigentlich seit 10 Jahren machen, ist autonome Navigation für Autos, also dass Autos von A nach B fahren ohne einen Fahrer, genau mit Computern. Und dann kam eben dieses M4Guide-Projekt, um was es hier ja schon oft ging, wo es eben darum ging, einen Menschen innerhalb eines Gebäudes von A nach B zu bringen. Das haben wir dann auch bearbeitet. Ich glaube, 3 Jahre ging dieses Projekt. Genau, und da haben wir eben viel positives Feedback bekommen von Blinden, aber auch von Sehenden und auch von Gebäudebetreibern, die eben sagen, wir wollen gerne so ein System haben, was eine gewisse Form der Barrierefreiheit eben für Blinde bietet, was aber auch für Sehende funktioniert. Jetzt zum Beispiel in einem Flughafen ist für Sehende auch oftmals schwer, der Weg zu finden. Da haben wir eben dieses Projekt bearbeitet, M4Guide, das war ein Forschungsprojekt und gerade sind wir dabei, so wie das eben vorgestellte Produkt jetzt zur Marktreife zu bringen. Genau, ich erzähle erstmal was ein bisschen zu den Kriterien der digitalen Indoor-Navigation, also was man braucht, um eine vernünftige Navigation in einem Gebäude zu gewährleisten. Da ist zum einen, dass man natürlich eine exakte Position eines Nutzers kennen muss, weil wenn man jetzt sich, wie gerade gesehen, 10 Meter hier nach links, wäre man dann schon außerhalb von einem Gebäude, wenn die Position eben nicht exakt berechnet wird. Das heißt, es ist wichtig, dass wir eine sehr exakte Position bekommen. Bei dem M4Guide-Projekt war das eben, dass die Position so genau ist, wie der Radius eines Blindenstocks lang ist. Also ungefähr 1 Meter Positionierungsfehler. Dann braucht man eine exakte Richtung. Das ist für Sehende nicht ganz so wichtig wie für Blinde. Bei Blinden haben wir festgestellt, es ist eben sehr schwer, wenn man jetzt sagt, gehen Sie den Gang entlang, dann wissen die eben gar nicht, welcher Gang jetzt eigentlich gemeint ist und wo der sich befindet. Das heißt, bei uns war es eben wichtig, dass es auch eine Richtung gibt, die möglichst exakt bestimmt wird. Dann braucht man natürlich exakte Karten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Tür ansagen will, dann sollte die Tür eben möglichst exakt verortet sein. Also vielleicht auch mit einem Fehler von, sage ich mal, 50 Zentimetern, 1 Meter, wäre dann gut, um einen Nutzer zielgerichtet zu der Tür hinführen zu können. Für M4Guide war es natürlich wichtig, dass wir die barrierefreie Signalisierung der Route als Design-for-All-Routing signalisieren, also dass es eben sowohl für Sehende wie für Blinde die Route innerhalb von einem Gebäude gut dargestellt wird beziehungsweise fühlbar gemacht wird. Dann gibt es eben für Gebäudebetreiber, also das war jetzt die Nutzerseite, die ich jetzt gesagt habe und jetzt kommt die Gebäudebetreiberseite, also ein Gebäudebetreiber, der sich jetzt ein Indoor-Navigationssystem anschafft, der hat eben auch verschiedene Kriterien. Zum Beispiel haben wir jetzt immer wieder gehört, dass es eben ein Mehrwert ist, nicht nur für Besucher, also für Blinde wie für Sehende, sondern dass sie zum Beispiel auch die Wartung von, ich sag mal zum Beispiel Aufzügen in einem Bahnhof, dass da nicht der falsche Aufzug gewartet wird, sondern dass sozusagen ein fremder Dienstleister direkt zum richtigen Aufzug hinkommt oder eben zu der Stelle, wo er hin muss. Und autonome Systeme kommen eben auch immer mehr in Krankenhäusern, beispielsweise so fahrende Wagen, die beispielsweise Essen ausliefern. Und sowas ist eben wichtig, weil die Finanzierung, es ist eben schwierig. Man würde jetzt wahrscheinlich eher kein Navigationssystem im Gebäude flächendeckend ausstatten, wenn es sehr teuer ist und wenn es nur für Blinde geeignet ist. Also deswegen haben wir eben auch immer darauf geachtet, dass es möglichst viele Anwendungsfälle gibt für so ein Navigationssystem. Genau, der Gebäudebetreiber, der will eben auch möglichst wenig Infrastruktur im Gebäude haben und möglichst wenig verändern dafür. Und was immer vernachlässigt wird im ersten Schritt ist, dass die Kosten bei der Installation, bei der Wartung eben gering sein müssen. Manche Systeme sind relativ günstig in der Anschaffung, aber zum Beispiel bei Beacons ist es so, dass dann sehr häufig die Batterien gewechselt werden müssen oder dass die Installation selber halt relativ teuer ist und sowas muss man eben auch immer beachten. Dann haben wir eben mit vielen Kunden gesprochen, die sich so ein, also mit Gebäudebetreibern gesprochen und haben gefragt, woran eigentlich, also warum es keine flächendeckende Indoor-Navigation bisher gibt. Und da haben wir immer die gleichen vier Probleme gefunden. Das eine ist eben, dass die Systeme aktuell zu ungenau sind, dass keine aktuellen Informationen einpflegbar sind oder dass es eben schwierig ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Aufzug ausfällt, dann muss das Indoor-Navigationssystem eben wissen, dass der Aufzug gerade nicht funktioniert und dann eben nicht über den Aufzug navigieren. Und sowas ist zum Beispiel der Deutschen Bahn wichtig oder auch Flughafenbetreibern. Dann viele Lösungen sind einfach zu teuer bei der Installation, zu teuer in der Wartung oder eben auch als Nutzer, wenn man sich jetzt ein extra Gerät kaufen müsste dafür, dann wären eben relativ wenige, vielleicht Blinde eher, aber Sehende wahrscheinlich nicht bereit, sich ein extra Gerät zu kaufen, einfach weil man kein extra Gerät mehr haben will, man will nur noch ein Smartphone haben. Genau, jetzt habe ich mal Positionierungstechnologien, also wie man eine Position in einem Gebäude digital erhält, habe ich mal hier die Hauptverfahren aufgelistet, die wir auch alle selber getestet haben, weil wir in M4Guide eben diese Aufgabe hatten, jemanden innerhalb von einem Gebäude sehr genau zu orten. Wir haben angefangen mit Beacons, es wurde ja heute auch schon mehrmals gesagt. Dabei haben wir aber festgestellt, dass eben die Positionierung zu ungenau war, weil wir eben das Ziel hatten, das innerhalb von einem Blindenstock durchgängig die Position zu bestimmen. Also die Genauigkeit sollte eben die Blindenstockgenauigkeit sein. Wi-Fi war eben zu teuer, weil man sehr viele Router installieren musste. Wir haben das mal für eine Etage in einem Bürogebäude ausrechnen lassen von der Firma, die Wi-Fi-Positionierung macht. Und die Installation der Router hätte 34.000 Euro gekostet. Und wäre auch nicht sehr genau gewesen. Vor allem bekommt man bei beiden genannten Verfahren nicht eine exakte Richtung des Nutzers. Hier wurde ja vorhin gesagt, dass man Magnetfeld, glaube ich, benutzt für den Kompass innerhalb von einem Gebäude. Da haben wir eben festgestellt, zumindest bei uns im Institut ist es so, dass die Magnetfelder der Erde halt sehr gestört sind durch Stahlträger, durch Heizungen und so weiter. Deswegen haben wir festgestellt, dass wir dass der Kompass innerhalb von einem Gebäude nicht funktioniert und das funktioniert eben auch nicht mit Beacons oder Wi-Fi die Richtung zu bestimmen. Dann gibt es neue Verfahren, Ultra-Wideband, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da braucht man eben ein extra Gerät für, deswegen haben wir das auch ausgeschlossen. Und Ultrasound ist eher noch Forschungsarbeit. Genau, wie funktioniert unsere Lösung? Also wir haben in M4Guide haben wir noch einen Schrittsensor, also den man sich am Schuh festmachen konnte, haben wir entwickelt, aber mittlerweile sind wir davon weggegangen und wir haben jetzt ein rein Smartphone-basiertes System. Also der Nutzer braucht nur noch ein Handy, um sich innerhalb von einem Gebäude zu navigieren. Das haben wir auch mit Rückmeldungen dann so verändert, weil dann doch relativ wenige Leute bereit sind, sich so einen Fußsensor zu kaufen und jeden Morgen anzuziehen. Genau, also ist unsere Lösung rein Smartphone-basiert. Wir haben eine App, die wir immer weiter in Richtung Design for All bringen wollen. Außerdem haben wir, wie alle anderen Unternehmen, auch eine Softwarebibliothek, wo man eben die genaue Richtung und Position eines Nutzers innerhalb von einem Gebäude in andere Apps integrieren kann und dann alles Mögliche damit machen kann. Genau, bei der Design for All App, da ist uns mittlerweile wichtiger, dass es eben für Sehende sehr gut funktioniert, weil wir eben festgestellt haben, dass, also es tut mir leid, aber es ist oftmals am Gebäudebetreiber gesagt, dass nur für Blinde so eine App, das wäre denen nicht ausreichend. Und deswegen ist es uns halt auch wichtig, dass es für Sehende gleichermaßen gut funktioniert. Wir sind aber auch immer dabei, möglichst viele Blinde zu uns einzuladen. Sie können auch gerne mal zu uns ins Institut kommen, sich das anschauen und uns vielleicht noch Verbesserungstipps geben. Da sind wir immer offen für. Ich kann später auch gerne Visitenkarten und Kontakte austauschen. Genau, die Signalisierung ist wie bei den anderen vorher gezeigten Apps über die Vibration. funktioniert die. Also man hält das Handy wie ein Kompass. Man gibt jetzt ein Ziel ein und das Handy, das signalisiert einem dann, wo man hingeht. Wenn man das Handy in der richtigen Richtung hält, da wo man hingehen muss, dann hört die Vibration auf. Die Vibration wird immer schneller, je weiter ich in der falschen Richtung das Handy halte. Das Gleiche haben wir auch mit Klicken, da ist es analog zur Vibration. Zusätzlich haben wir Sprachansagen, die wir damals in MV Guide auch zusammen entwickelt haben. Was ist Blinden wichtig? Beispielsweise hier wären das die beiden Säulen. Die würden angesagt, wenn man knapp an denen vorbeigeht, dann würde gesagt werden, Vorsicht, eine Säule in 2 Metern Entfernung zum Beispiel. Dann haben wir optische Ankerpunkte an der Decke. Das ist eben das, was der Gebäudebetreiber dann installieren muss. Das sind Schilder, ganz normale Schilder, wie zum Beispiel Notausgangsschilder. Die sind ja auch relativ weit oben. Bei uns macht man die an die Decke. Und sobald der Nutzer mit dem Smartphone unter diesem Schild sich befindet, berechnen wir die Position. Und immer wenn, also mit der Frontkamera des Handys wird die Decke gescannt, sobald der Nutzer das Handy in der Hand hat, dann erfassen wir dieses Schild an der Decke und wissen dann genau, wo der Nutzer sich befindet. Das ist dann auf wenige Zentimeter genau. Und danach haben wir sehr viel Algorithmik entwickelt in den letzten Jahren, wie man auch ohne Schilder sehr genau die Position von einem Nutzer bestimmen kann. Und zwar sind es eben die Smartphone-Sensorik, also das Gyroskop, Akzelerometer, Magnetometer und so weiter, Barometer, ich weiß nicht, wie weit Sie sich da auskennen. Jedenfalls diese ganze Smartphone-Sensorik, die benutzen wir, um die Position eines Nutzers in einem Gebäude zu bestimmen. Auf der anderen Seite für den Gebäudebetreiber ist es wichtig, eben die aktuellen Informationen einzuführen. Also beispielsweise, wenn man, wir haben mit Museen gesprochen, die haben ständig neue Ausstellungen und wollen dann eben, dass die Nutzer zu Exponaten geführt werden, die sich ständig ändern. Deswegen haben wir eine Homepage, wo man eben dann sagen kann, dieses Exponat heißt jetzt anders oder hier ist ein neues Exponat oder auch die Raumnummer hat sich geändert oder derjenige, Herr Schmitz, ist jetzt in Raum so und so oder der Arzt so und so ist jetzt woanders. Also das kann man sehr leicht auf einer Homepage verändern und dann hat der Nutzer das auch in der App also dann, wenn der Benutzer dann nach dem aktualisierten Namen sucht, dann wird der zum neuen Ziel hingeleitet. Und auch sowas wie zum Beispiel haben wir jetzt für die Bahnhöfe, gibt es jetzt ein System von der Bahn, was anzeigt, wenn Aufzugsstörungen sind und wo diese sind, dann routen wir nicht mehr über diese Aufzüge. Ach so, ich zeige jetzt mal ein Video. Also ein paar von Ihnen können das ja sehen. Also man sieht jetzt rechts das Smartphone. Das ist bei uns im Institut. Dort hat man eine sich drehende Karte auf dem Smartphone, sieht man die. Die dreht sich eben so, dass das sehen Sie gleich, wie die sich dreht. Man kann dann eben ein Ziel auswählen. Das mache ich jetzt mal. Jetzt ist es gedreht. Vorhin ging das. Also gerade eben ging das noch. Ich weiß nicht, jetzt erkennt man nicht so viel leider, aber man sieht jedenfalls den Drehen. Genau, also starten Sie Richtung so und so viel Uhr, hat man jetzt gehört. Dann hört man dieses Klickergeräusch, was eben immer in die, was einem Blinden eben signalisieren kann, dass er das Handy entweder in der richtigen oder in der falschen Richtung hält. Jetzt halte ich das in die richtige Richtung, das Klickergeräusch hört auf und ich gehe jetzt eben, jetzt halte ich es wieder in die falsche Richtung, einfach nur zur Demonstration. Jetzt gehe ich da entlang den Gang, jetzt wird vor Türen gewarnt. Genau, durch Tür geradeaus, 4 Meter geradeaus. Wir haben das so schnell gestellt, weil wir eben immer wieder von Blinden gehört haben, dass sie nicht eine halbe Minute warten wollen, bis die Ansage zu Ende ist. Genau, also es ist sehr schnell, aber uns wurde gesagt, dass das so benutzt werden soll. Man kann die Geschwindigkeit auch umstellen, der Ansagen. Genau, ich demonstriere jetzt einfach nur, dass man sich hin und her drehen kann. Jetzt bin ich von der Route abgegangen, dann wird die Route neu berechnet. Starten Sie Richtung 5 Uhr, 10 Meter geradeaus. Genau, also man sieht eben, das ist sehr genau. Nee, man sieht es nicht gut, aber es ist eben ziemlich genau. Wir haben da, ja. Ich höre es jetzt mal auf, weil ich glaube, es bringt nicht so viel. Wir haben auch vor 2 Jahren auf der Microsoft Indoor Localization Competition mitgemacht und sind da auf den 7. Platz gekommen mit einem Positionierungsfehler von 78 Zentimetern auf 10.000 Quadratmeter. Das ist ganz gut im Vergleich zu vielen anderen Systemen. Und vor allem ist es eben günstig dadurch, dass wir nur diese Schilder an der Decke brauchen und sonst keine weiteren Systeme. Wie funktioniert es, wenn jetzt jemand bei uns sowas bestellt? Also wir sind jetzt gerade dabei, mit verschiedenen Gebäudebetreibern Testinstallationen in deren Gebäude zu machen. Zum Beispiel hier in der Humboldt-Box in Berlin wird es das bald geben. Aber auch im Bahnhof Janowitzbrücke sind wir gerade dabei und in einem größeren Krankenhaus und so weiter. Jedenfalls dort ist es dann so, dass eine Schilderfirma hinkommt. Also Schilderfirmen gibt es, muss man wissen, die hängen im Gebäude Schilder auf, zum Beispiel wo es zum Raum so und so geht, das hängen die auf. Und die hängen auch für uns diese Schilder an die Decke. Die kennen sich aus mit Brandschutz und was es da alles zu beachten gibt. Und was wir dann machen, ist, dass wir eben diese Schilder einmessen, dass wir eine hochgenaue Karte erstellen, dass wir dann die Ziele alle angeben. Also Ziele können zum Beispiel Räume sein, Exponate oder alles, was man eben in Toiletten, alles, was man im Gebäude finden will. Dann stellen wir eben die App bereit, die ist auch umsonst für den Nutzer. Also der Gebäudebetreiber bezahlt uns, der Nutzer nicht. Die App, die ist jetzt noch nicht, aber die wird im Sommer im Play Store und im App Store verfügbar sein. Außerdem stellen wir eben anderen Entwicklern die Softwarekomponente bereit, die dann, wo andere Entwickler in ihren Apps die genaue Position und Richtung von einem Nutzer eben bekommen können. Dann sind wir iterativ eben dabei, diese App immer weiter zu verbessern, also auch durch Feedback von hier dieser blinden Community, aber natürlich auch von Sehenden und diese Software-Updates, die gibt es dann kontinuierlich, es kommen ständig neue Handys raus und so weiter. Das muss man auch mit beachten bei so einer App, dass sich da ständig alles ändert. Genau, also das war es eigentlich von mir. Vielleicht kann ich später das auch demonstrieren, wenn jemand da Interesse hat. Ich habe mal so ein Schild mitgebracht und also ich weiß nicht, ob das funktioniert hier jetzt, aber ich kann das mal ausprobieren, falls es da Interesse von Ihnen gibt. Das war es von mir.
Vielen Dank, lieber Herr Willerath. Willerath. Wir haben jetzt etwa noch 20 Minuten, die wir nutzen wollen für eine gemeinsame Diskussion, für eine Aussprache. Ich würde dazu die Referenten bitten, mit nach vorne zu kommen, sich vielleicht vorne nebeneinander ein bisschen zu positionieren, damit wir auch klar nochmal zeigen, wer ansprechbar ist, Frau Pilz und Helmut Platz und Herr Michels, Herr Willerath und Herr Ontrop. Genau, haben wir sie alle. So, es gibt, glaube ich, Mikrofone für den Raum oder zumindest eins. Ich gebe auch gerne meins ab, kann auch genutzt werden. Und Sie können Fragen stellen, wir können miteinander nochmal ins Gespräch kommen. So kurz vor dem Essen sollte dann nochmal ein bisschen ein kleiner Schub da sein. Also.
Hier ist das Headset-Mikro, wenn Sie dann selber das sagen wollen.
Ja. Ach so.
Frau Grunewald, oder?
Sind Sie ja. So nett? Also ich bin, also Sie kriegen
Also wer eine Frage hat, wie immer, meldet sich bitte und dann kommt das Mikro zu euch.
So, Herr Rabe.
Mir ist bei den Systemen aufgefallen, beim, ich glaube, vorletzten Beitrag und jetzt bei dem letzten, dass bei der Hilfestellung, in welche Richtung ich zu gehen habe, eigentlich zwei konträre Systeme angewendet wurden. Also einmal hört das System auf, Signal zu geben, wenn ich richtig bin, und bei dem anderen wird es, so wie ich das intuitiv auch eigentlich von den meisten anderen Systemen kenne, wenn ich richtig bin, dann wird das System, das Signal schneller und eventuell lauter oder wie auch immer. Also so mache ich auch zum Beispiel ja die Ziel- Ziel beim Luftgewehrschießen oder so. Und da wäre es eigentlich sinnvoll, wenn man sich da irgendwie einigen könnte, weil es macht keinen Sinn, wenn ich jedes Mal überlegen muss, ist das System jetzt...
Das Problem ist, dass wir verschiedene Rückmeldungen bekommen. Also der eine, der sagt es genauso wie Sie, der andere, der sagt, ich will nicht ständig ein Tackern hören, ich will lieber, wenn ich richtig gehe, nichts hören. Wahrscheinlich müsste man das als Option einfach umsetzen, wäre eigentlich auch kein Problem. Ne, oder?
Ja. Also das denke ich auch. Es wird hinterher eines Tages, ja, so sein, dass Sie es auswählen können. Wir bieten Ihnen beides an. Ich sage nochmal, warum wir es so machen, damit wir überhaupt merken, dass unser Ding noch funktioniert. Ja.
Für mich bitte eine Verständnisfrage. Dieser Geigerzähler, ist der immer in der App installiert oder muss man den zusätzlich in der App installieren?
Der ist in beiden Apps installiert.
Okay.
In allen dreien. Also ich moderiere das nicht, ich weiß nicht.
Trauen Sie sich
jetzt
bitte.
Noch eine Frage.
So, also jetzt kann ich auch endlich mal ein paar Fragen loswerden. Bei den Bussen wird es demnächst, also zumindest in Göttingen irgendwann, ITCS geben. Kennen Sie das? Geht damit das Bussystem auch, was Sie anbieten, oder muss man da wieder eine andere App benutzen?
Also mir ist das System nicht bekannt.
Sagen Sie nochmal was dazu, was da sein soll, ITTS.
IT, also ich kann jetzt den ausländischen Begriff nicht. Also Ida, Theodor, Cäsar, Siegfried.
Ach so, ja, also das sind International Transport Control System, heißt genau, das meiner richtig. Meinung nach. Das ist einfach, glaube ich, der Standard, in dem der ÖPNV da Daten verarbeitet.
Genau.
Ich würde sagen, das, was wir da an Informationen zur Liniennummer, zur Fahrtrichtung, zur nächsten Haltestelle verarbeiten, ist nach einem solchen Standard jetzt schon aufbereitet. Der ist möglicherweise in Bewegung. Da gibt es so ein Projekt IP.com e.V. Dann soll das über Netzwerkkommunikation funktionieren. Da weiß ich nichts Näheres drüber. Aber also wir richten uns jetzt schon nach dem Standard, der in solchen ÖPNV-Fahrzeugen verwendet wird. Und wenn der angepasst wird, sind wir gezwungen, auch anzupassen.
Ah, ja gut, okay. Also das heißt, dann würde es in Zukunft über alle Städte hinaus funktionieren.
Ja, über alle Städte hinaus funktioniert nur der DB Navigator. Alles andere ist so an lokale Besonderheiten angepasst im ÖPNV. Das ist ja eins der erschwerenden Probleme, die man so als ÖPNV-Nutzer hat, ja, dass man über seine Stadtgrenze nicht hinauskommt, ohne die App zu wechseln, so ungefähr. Ja. Und so ist es mit den Fahrzeugen auch. Im Ruhrgebiet, die haben noch bis vor 3 Jahren verschiedene Spurbreiten gehabt, die Straßenbahnen. Also, dass das mal eines Tages bundesweit funktioniert, leben wir nicht mehr.
Winfried Specht, ich habe den Eindruck, bei einigen Lösungen muss ich das Gerät immer in der Hand haben. Als Blinder, ich meine, man vorher irgendwie gehört, ein Smartphone ersetzt keinen Blindenstock. Also ich habe in einer Hand einen Blindenstock, eine zweite Hand für Smartphone. Und wenn ich jetzt mal so einen Idealfall denke, so eine Shopping Mall hat auch so ein Indoor-Navigationssystem, damit ich endlich weiß, wo mein Apple und wo mein Google Store ist. Dann kaufe ich da was ein, habe eine Plastiktüte, 2, 3 in der Hand. Wie ist da die realistische oder wie ist da die praktische Anwendung in so einem Falle?
Ja, da kann ich sagen, unseres braucht im Grunde nur Bluetooth und den Kompass und funktioniert ja auch eigentlich nur draußen oder im ÖV-Fahrzeug. Was wir da machen, funktioniert eigentlich in der Brusttasche, wenn man es einmal bedient hat, ja, und dann die Navigation laufen hat. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht zu den existierenden ÖV-Apps, kann man da welche einfach in der Tasche behalten?
Ja, aber wir hatten ja die Idee, dass man am Headset eben Knopf hat und den programmieren kann, also entwickeln kann mit verschiedenen Funktionen, dass man eben nur kurz mal mit dem Finger ans Headset geht.
Also ja, bei
der Richtung, da ist es eben genauso, dass man das Handy in der Hand halten muss. Man kann es auch gar nicht anders realisieren technisch, weil man die genaue Richtung der Hosentasche, zum Beispiel wenn das Handy in der Hosentasche ist, die ist eben nicht bestimmbar. Also der eine Mensch, der hat das Handy dann nach vorne, der andere vielleicht zur Seite. Während dem Schritt ändert sich die Richtung. Das heißt, technisch ist es nicht realisierbar. Aber Wir haben eben das vielfach gehört, dass eben Blinde, dass denen das Handy aus der Hand gerissen wurde im Bahnhof und dass eben für Blinde das schwierig ist, also das Handy wie ein Kompass zu benutzen. Deswegen haben wir jetzt eben die Funktion eingeführt, dass man eine Ansage bekommt. Also man kann durch eine Liste scrollen bei uns eben auch, wie eben vorgestellt, wo man dann sieht, 10 Meter geradeaus, dann nach rechts, dann nach links. Das kann man sich ja anhören, beziehungsweise eben sich da durchklicken. Dann kann man das Handy in die Tasche stecken, kann, bis man denkt, man ist falsch, weitergehen. Und dann muss man das Handy aber wieder herausholen. Das ist sozusagen unsere Lösung dafür, eine präzise Richtung durchgängig zu gewährleisten, während das Handy in der Hose ist. Das glaube ich nicht, dass wir da in den nächsten Jahren sind.
Wir haben noch einen Beitrag.
Ja, genau, zur Kompassrichtung. Eine App, also die eben der Helmut entdeckt hat, die NowNav löst das so, dass man da vorher einstellt. Man richtet das zur Körperachse aus und sagt dann 30 Grad oder irgendwas. Man stellt also vorher ein, wo ist meine Jacketttasche oder was auch immer, und dann wird es so gelöst. Ausprobiert habe ich es noch nicht, aber...
Ich habe noch einen Hinweis.
Sowas geht aber nicht mit Magnet, also im Gebäude funktioniert sowas nicht.
Zum barrierefreien ÖPNV. Die Lösung, die Sie vorgestellt haben, ist ja sehr gut. Aber die ist nicht ganz neu. Die gibt es schon in vereinfachter Form und auch bedienbar von jedem. Ich sehe das Problem darin, es gibt blinde Menschen, die aus den verschiedensten Gründen kein Smartphone haben und das auch nicht bedienen können oder wollen. Und wenn ich an den demografischen Wandel denke, dann ist das Problem noch viel größer. Und ich würde mir wünschen, oder ich würde vorschlagen, man sollte ein einfaches Handgerät entwickeln mit 3 oder 4 Knöpfen, wo man diese selben Funktionen abfragen kann. Und das ist für alle bedienbar.
Ja, also wir haben natürlich, weil wir das kennen, den Standpunkt, haben wir quasi unsere Hardware ja ausgelagert an die Haltestelle. Dann ist sozusagen die Haltestelle das Handgerät. Ja? Dann haben sie zwar nichts, was ihnen bei der Fußwegenavigation nützt, aber zumindest haben sie 2 Stellen, nämlich das Fahrzeug, das die Info liefert, und die Haltestelle selber, auf der Sie eventuell auf den Knopf drücken. Sie haben da Internet, Sie können einen Abfahrtsmonitor abrufen und Sie haben eben eine Gegenstelle, die mit dem fahrenden Fahrzeug interagiert. Das ist da unsere Lösung. Also wir würden uns jetzt als Unternehmen nicht an so ein Handgerät dran wagen. Aber ich glaube, in Österreich oder in Dresden irgendwo gab es ja sowas.
Die Nachfrage, die ich dazu hätte, wäre ja, das würde bedeuten, man braucht kein eigenes Gerät, man braucht auch kein Smartphone, man muss dann lediglich den Mast oder die Informationsstelle an der Haltestelle auffinden, um dann diese Informationen auch dort abzurufen.
Das
ist aber nicht barrierefrei,
weil Sie diesen Punkt nicht finden. Ja, das macht wie eine Blindenampel. Sie haben ja gehört, wie unser Fahrzeug macht ja das Auffindesignal, und genauso macht unsere Haltestelle auch ein Auffindesignal.
Ich wollte noch eine Bemerkung dazu machen. Ich verstehe das, dass das sicherlich durchaus auch ein Generationsthema ist oder Menschen, die nicht mit den ganzen Tag mit dem Smartphone herumrennen. Das finde ich auch völlig akzeptabel, dass man das auch nicht immer nur voraussetzen kann. Großer Charme hat natürlich eine Lösung, die für alle funktioniert, dass sie einfach leichter durchsetzbar und finanzierbar sein wird. Das heißt also, eine Lösung zu haben, die sowohl auf dem Smartphone geht, als auch an den Haltestellen vor Ort eine Sicherheit bietet und die für den Sehenden, auch für den Mobilitätseingeschränkten und für den Blinden und den Sehbehinderten funktioniert, glaube ich, da haben wir eine Lösung, die am meisten Durchsetzungskraft hat, dann auch in dem ÖPNV so Realität zu werden.
2 Kleinigkeiten. Das eine ist die Kompassfunktion innerhalb geschlossener Gebäude. Also wir haben beim ABSV ja Blind Square installiert, und zwar derzeit noch als Blind Square Event. Das heißt, das kann man kostenlos testen und braucht sich kein Blind Square kaufen. Das wird irgendwann, wenn das komplett ist, so sein, dass es in Blind Square integriert ist. Ob es dann auch noch mit Blind Square Event funktioniert, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls, Tatsache ist, ich habe mein Handy rausgenommen aus der Hülle mit dem Magnetverschluss, weil das ist tödlich, drinnen wie draußen. So, wenn das in der Brusttasche steckt, dann funktioniert auch die Kompassfunktion und das Handy kriegt in dem Augenblick, wo ich mich bewege, mit, in welcher Himmelsrichtung ich unterwegs bin und es sagt mir folgend daraus auch an, was zu meiner Rechten, was zu meiner Linken und was vor mir ist. Was hinter mir ist, sagt es nicht, weil wir das nicht programmiert haben, es sei denn, ich drehe mich um, aber dann ist ja hinter mir vor mir. Ja, also die Kompassfunktion kann funktionieren und in der Tat, die Geschichte mit der Hosentasche ist ein Problem. Deshalb habe ich mich auf die Tasche im Hemd verlegt, weil da bin ich etwas stabiler. Ja, also da bewegt man sich ja nur im Wesentlichen in eine Richtung. Hingegen beim Hüftschwung ist das halt so eine Sache, obwohl ich ihn nach Möglichkeit vermeide. So, das Zweite, natürlich ist es so, dass Apps einen Mehrwert schaffen sollen, deshalb werden sie ja gemacht. Aber ich gehe mit Ihnen allen einig, wenn Sie sagen, wir brauchen eine Basislösung. Auch Thomas Kalisch hat es ja gerade angesprochen. Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen fordern in Artikel 9 den barrierefreien Zugang, ohne dass man zusätzliche Hilfsmittel braucht. Und das heißt, all das, was mir hilfsmittelfrei geboten werden kann, weil der Bus ankommt, wo oben ein Transparent, also ein Display dran ist, das scheint ja zu gehen. Und wenn man das für Sehende lesbar machen kann, dann muss man es für Blinde vielleicht auch hörbar machen können. Und zwar ohne, dass die ein Smartphone kaufen müssen. Ja, dann kommt der Bus an, sagt, ich bin die Linie 120 und ich fahre, was weiß ich, zum Neuendorfer Eck. So, und dann weiß ich, ob ich richtig bin oder nicht. Und alles Übrige kriege ich im Bus angesagt, nämlich wie die nächste Station heißt. Will ich mehr, dann kann mir eine App mehr bieten. Aber es kann und darf nicht so werden, dass ich ohne App und ohne Smartphone verloren bin. Das geht gar nicht. Ja, und deshalb müssen wir unsere Forderungen da auch durchaus mehrgleisig betrachten und sagen, ihr Kommunen müsst uns die Basisinformationen bieten. Da haben wir einen Anspruch drauf, siehe Artikel 9. Und den App-Herstellern sagen wir, was wir gerne zusätzlich hätten. Und dann wird das auch ganz gut funktionieren. Vielen Dank erstmal.
Hier hinten war eine Frage. Okay, ich würde gerne noch kurz was ergänzen zu dem Thema, was sich aus unserer Umfrage ergeben hat. Der Helmut hat vorhin einen Teilnehmer zitiert, der gesagt hat, er fühlt sich jetzt als Mensch und der war über 65. Und dann hatten wir in den Kommentaren der Umfrage, dass sich eben viele auch gewünscht haben, dass Schulungen angeboten werden, speziell jetzt auch für Android besonders. Also ja, es ist sicherlich so, dass bestimmt nicht jeder ein iPhone oder ein Android oder ein Smartphone überhaupt bedienen kann, aber ich glaube, manchen kann man es durchaus zutrauen, auch wenn sie über 65 sind. Da hatten wir sehr bewegende Kommentare teilweise.
Ja.
Also wie wir zum Beispiel in Museen das handhaben, ist, dass wir eben Smartphones auslegen an der Kasse und da kann man sie sich holen. Ja, das löst für ein paar der Leute vielleicht das Problem. Aber generell, wir sind hier App-Entwickler und also sozusagen, wenn man sagt, dass man keine App braucht, dann kann ich dazu nicht so viel sagen. Einfach, ne?
Ich bin dem Vorredner von Frau Pilz sehr dankbar, dadurch wird mein Statement kürzer. Kann ich mich nur voll anschließen. Und das Zweite ist, jetzt habe ich noch nur eine Sache, vorher wären es zwei gewesen, und zwar, wenn ich, und zwar an den Willerick gesetzt die Frage, oder Willerick, mit den Schildern, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rathaus oder irgendwas beschildere mit Informationen, wie hoch wird der Preis sein, wenn man dabei ist, ein barrierefreies Rathaus oder ein barrierefreies Zentrum zu gestalten?
Also das kommt auf die Größe natürlich an von dem Gebäude. Also ich sag mal, so ein durchschnittliches, großes Berliner Rathaus kostet 10.000 Euro für 2 Jahre.
So, Regine Roman ist mein Name. Ich kann mich...
Bitte noch ein bisschen Konzentration.
Darf ich?
Ja.
Ja, und zwar, ich kann mich dem Vorredner von Herrn Pilz auch nur anschließen. In der Tat ist das möglich. Aber wir müssen bei den Ansagen, Außenansagen, auch noch eines bedenken, dass die Bürger rebellieren. Wir haben das in Göttingen bei den Ampeln erlebt. da haben die Bürger bald das Rathaus zusammengeschlagen. Ein Hausbesitzer hat gesagt, mein Haus ist in Wert gesunken, weil die Ampel düt, düt, düt macht. Das passt ihm nicht. Und was die Außenanlage von den Smartphones oder was die Bushaltestelle angeht, das kann, ist auch dem Vandalismus sehr stark zum Opfer, fällt dem Vandalismus sehr stark zum Opfer. Wir sehen das auch an den dynamischen Fahrgastinformationen. Also wir haben eine, die ist schon seit 2 Jahren außer Betrieb. Da läuft überhaupt nichts. Aber die Ansagen in den Bussen, die laufen, aber nur dann, wenn die Menschen auch Rücksicht üben und nicht laut durcheinander brüllen. Dann kriegt man nämlich auch nichts mit.
Der Herr, der eben so eine vernünftige Argumentation geliefert hat, wenn ich das Anzeigenschild vorne im Busfenster sehen kann, dann muss den anderen Leuten das auch gemäß dem Zwei-Sinne-Prinzip auch zur Verfügung gestellt werden. Und das steht doch in allen Regelungen drin. Und ich denke, darauf sollte man doch noch ein bisschen mehr pochen. Und das ist doch nur wirklich nicht zu viel verlangt.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ja. Ja, ich habe noch mal Fragen wegen den Indoor-Navis. Mir ist da immer noch nicht ganz klar, wie hoch ist der Aufwand, nicht nur bei der Installation, sondern dann auch, ich sag mal, bei der Unterhaltung. Wenn diese Sachen da in den Leuchten drin sind und Strom haben, dann gehe ich davon aus, ist das weitgehend vielleicht wartungsfrei. Aber wie sieht das bei anderen Lösungen aus? Und wie umfangreich ist es zum Beispiel? Zum Beispiel, ich arbeite in einem Landratsamt, da können Sie sagen, da zieht so etwa durchschnittlich alle halbe Jahr die Abteilung 1 vom 2. in den 4. Stock, dafür die Abteilung 2 vom 4. in den 1. Stock und die Abteilung 3 vom 1. in den 3. Stock. Also wenn man da ein Navi macht, wer wo sitzt, zumindest die Abteilungen, gar nicht die einzelnen Leute, sondern nur die Abteilungen, da müssen Sie wirklich alle halbe Jahr irgendwas aktualisieren. Die Frage ist, wie aufwendig wäre das?
Also vielleicht kann ich was dazu sagen. Also zu den,
ich bitte einfach noch mal um Ruhe. Wir wollen noch 3 Fragen.
Also jetzt haben wir zu den Osram-Leuchten, die halten mindestens 7 Jahre laut Osram. Und auch wenn die ausgeschaltet sind, hält da ein Akku noch 2-3 Tage, wenn die Leuchte aus ist. Und ein Beacon kostet normalerweise ungefähr so 25-30 €. Aber wenn man 100 Beacons verwendet, dann wird es natürlich billiger. Und wir im BFW haben momentan genau die Situation, dass wir umziehen. Alles zieht um, aber die Datenbank bleibt immer die gleiche. Ich muss nur die Einträge in der Datenbank ändern. Dann geht es automatisch.
Die Beacons können bleiben, nur die Inhalte ändern sich.
Genau, oder die QR-Codes an den Türschildern bleiben. Ja. Die Datenbank wird nur geändert.
Wir haben noch 2 Fragen.
Also bei den Schildern ist es analog. Also 10 Jahre halten so Schilder.
Ich habe keine Frage, sondern ich möchte Ihnen allen, die Sie an der App-Entwicklung oder in der App-Entwicklung tätig sind, sagen, große Hochachtung, das ist eine große Aufgabe, sowas technisch umzusetzen. Das ist nicht einfach so eine Geschichte, die man nebenbei macht. Was ich Ihnen sagen will, was mir heute aufgefallen ist, es wird teilweise differenziert zwischen den Bedürfnissen von blinden und sehbehinderten Menschen. Das ist richtig. Ich bin so als hochgradig Sehbehinderte so ein Grenzgänger und ich brauche genauso Informationen in auditiver Form und das möchte ich mir auch gerne aussuchen dürfen. Und insofern, sagen wir mal, komme ich zum Thema, eigentlich wenn wir hier über Barrierefreiheit, über die UN-Behindertenrechtskonvention sprechen, dann sollte eine App ganzheitlich sein für Menschen mit und ohne Behinderung. Das ist eigentlich das und heute Abend kam auch mal der Hinweis, ja, wie will man die Akzeptanz bei Bürgern herbeiführen? Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich arbeite als kommunaler Behindertenbeauftragter in einer Kommune und ich werde bald ein solches System einsetzen bei uns. Das hat folgenden Vorteil für den Bürger, nicht nur für den blinden oder sehbehinderten Menschen. Es werden ihm statische Informationen über die Dienstleistungen der Kommune gegeben. Auch wenn ich irgendwo einen Antrag stellen muss, gehe ich frustriert nach Hause, weil ich die Unterlagen vergessen habe. Mit so einem System ist es möglich, dass man Informationen bekommt, entweder vorher oder eben halt bei dem Termin. Das hat große Vorteile. Ich werde auch diese App mit in mehreren Sprachen einsetzen, weil wir haben einen zunehmend hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Auch das sind Bürger. Und ich glaube, wenn man diesen Weg verfolgt, dann ist eigentlich, sagen wir mal, das, was wir an Bedürfnissen umzusetzen oder brauchen, eigentlich gar nicht mehr das Problem für Bürger, weil sie nämlich alle was davon haben. Und das ist eigentlich das Ziel. Vielen Dank.
Eine kurze Frage noch von mir an Tim. Ihr habt ja das jetzt so gelöst, dass ihr sozusagen den Haltewunsch manuell auslöst für die Haltestelle. Sollte ja eigentlich auch kein Problem sein, dass dieser Haltewunsch automatisch an den Bus übergeben wird oder je nachdem, ja, es ist ja zukünftig auch für Straßenbahnen und andere Systeme möglich, ja, dass dann eben dieser Haltewunsch automatisch übergeben wird, wenn ich sage, ich möchte an der und der Haltestelle, also ich möchte bis da und dahin fahren. Genau, und das eben auch beispielsweise erkannt wird. Ich komme jetzt an, der Bus fährt gerade weg, habe mir aber den ausgesucht, dann schwenkt er automatisch zum nächsten dann um. Also wird das möglich sein und könnt ihr euch das vorstellen zu implementieren?
Ja, also da ist natürlich, das ist einfach eine Entscheidung, die man trifft. Ne? Soll das wirklich automatisch funktionieren? Da ist auch, das ist ein bisschen so die Frage, wie viel Vertrauen hat man denn in sein eigenes System? Ja? Wenn man sagt, das funktioniert zu 100%, dann kann ich auch das Tür da ohne Probleme auf automatisch solche Anforderungen an das Fahrzeug senden. Ja, natürlich nicht. Also da gibt es relativ viel. Ja, das ist kompliziert. Wir haben ja gerade gehört, wenn man versucht, einen Sehbehinderten abzuholen und einen Blinden gleichzeitig, ja, dann hat man schon ein Riesenproblem. Ja, jedenfalls. Ja.
Ich glaube,
und jetzt die letzte, das Zweite da, was du gefragt hast, da habe ich vergessen, aber das hörte sich jetzt nicht so ganz einfach an. Ach so. Das kann man auf 100 Arten lösen. Sagen wir mal, unser System ist im Moment noch so doof, das merkt den Unterschied gar nicht. Ja? Ob der Bus um 14.15 Uhr ist oder der um 15.15 Uhr ist für unser System egal, weil wir kennen nur Liniennummer, Fahrtrichtung und nächste Haltestelle und die ist in einer Stunde wieder dieselbe. Ja? Wenn das System aber von IVU kommt, die haben so viel Daten, die könnten, hätten noch ein paar andere Informationen, die könnten da noch ganz viel schlauere Systeme bauen.
Wir haben heute viel neue Ideen gesehen. Wir haben vieles auch in durchaus schon realistisch einsetzbaren Möglichkeiten gesehen. Ich finde, das würde ich begeistern. Wir haben auch, glaube ich, noch mal verstanden, was universelles Design an Vorteilen für uns als blinde und sehbehinderte Menschen bringen kann. Wir haben auch verstanden, dass es durchaus auch zusätzlichen Aufwand bedeutet. Das muss man auch ehrlich sagen und auch akzeptieren. Aber der Mehrwert steckt dann insgesamt in dem Produkt, weil eben die gesamte Gesellschaft was davon hat. Und da sind wir auch bei der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Wunderbar. Das Beispiel, dass eine Sprachausgabe eines Busses auch nerven kann, kann ich menschlich auch irgendwo nachvollziehen. Ich finde ja den Ansatz bei den Ampeln ist ja durchaus durch die Adaptivität, dass es, wenn es leise ist, ist die Ampel auch leise und wenn es laut wird, wird die Ampel laut. Das wird nicht bei den Bussen so funktionieren, aber wir haben in Leipzig zum Beispiel auch Straßenbahnen, die ständig sagen, welche Linie sie sind. Nur wenn es laut ist, versteht man die nicht. Und wenn es leise ist, sind die Anwohner genervt. Wunderbar. Ich denke, die Lösung kann sein, dass wir eben in der Lage sind, diese Ansage auszulösen, zum Beispiel über das Smartphone oder über eine stationäre Einrichtung an der Haltestelle. Und damit verringert sich die Anteil der Sprache dann einfach. Und dann dürfte da auch den Anwohner das eher akzeptieren, als wenn da ständig eine Straßenbahn vor seinem Fenster sagt, ich bin die Linie 12 und ich fahre jetzt zum Mittagessen und zum Abendbrotessen. Wir wollen jetzt zum Abendbrotessen gehen.